Das vierte Lebensziel, 40 Tage Leben mit Vision, das vierte Lebensziel, das Gott für sie hat, sie wurden geschaffen, um Gott zu dienen. Sie wurden geschaffen, um Gott zu dienen. Woher nehmen wir das, dieses Lebensziel? Steht das in der Bibel? Finden wir das da? Ja, wir finden das vielleicht mit am deutlichsten im Epheserbrief, Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10, da steht, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Das kam ja eben auch in diesem Brief Gottes zum Ausdruck. Sie sind ganz und gar Gottes Werk mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Eigenheiten, mit ihrem Charakter. Und dann geht es weiter. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Hier ist also noch etwas vorausgesetzt. Hier geht es nicht nur darum, dass Gott sie wundervoll erdacht hat, dass er sie erdacht hat als Mensch mit ihren Fähigkeiten und Neigungen, sondern das geht hier noch ein Stück weiter. Hier steht, durch Jesus Christus hat er uns geschaffen, damit wir nun Gutes tun können. Denn dass wir in Jesus Christus neu geschaffen sind, das ist auch, wie bei den anderen Lebenszielen, die Gott uns setzt, die Grundvoraussetzung. Neues Leben in Jesus Christus zu haben, das ist die Grundlage, auf der diese Lebensziele sich verwirklichen lassen. Anders ist das Humbug. Anders sagen wir vielleicht, ja, ein Lebensziel ist doch Gutes zu tun, für andere da zu sein, für die Familie da zu sein. Das sagen alle möglichen Menschen und sie sagen damit nicht was ganz Falsches. Aber wenn die Bibel davon redet, dass wir Menschen lieben sollen, dass wir anderen Gutes tun können, dann steht das immer auf der Grundlage dessen, dass ein Mensch in Jesus Christus neu geschaffen ist, dass er ein neuer Mensch geworden ist und darum mit einer Liebe von Gott ausgestattet ist, mit der er nun auch Gutes tun kann. So ist das hier gemeint. Und darum steht das, geht das hier weiter. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ja, wir sind auf diesem Planeten nicht zum Selbstzweck. Wir sind durch Jesus Christus dazu geschaffen, dass wir Gottes Zielen dienen können. Und gar nicht mal so, dass ein Mensch dann sagt, wie diese junge Frau hier vielleicht dann das empfunden hat und wie sie das mitempfunden haben, dass man dann plötzlich in alles Mögliche einfach nur eingespannt ist und man muss irgendwie funktionieren, so ein Rädchen im Getriebe sein. Nein, so, dass ein Mensch am Ende seines Lebens vor Gott steht und sagt, es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen, dass ich dir dienen konnte, mein lieber Vater im Himmel. Wie schön, dass ich mein Leben für dich einsetzen konnte. Gucken wir uns zunächst mal die Grundvoraussetzungen an, wenn wir für andere da sein wollen. Die Grundvoraussetzung fängt wie bei allen diesen Lebenszielen bei Gott an. Weil Gott alles für uns getan hat, können wir nicht genug für ihn tun. Weil Gott alles für uns getan hat, können wir nicht genug für ihn tun. Und je nachdem, wie Sie veranlagt sind, können Sie diesen Satz in zwei Richtungen hören. Und ich möchte beide sagen, das eine ist, nicht genug, wir können nicht genug für Gott tun, in dem Sinne, es gibt nichts, was sie mit ihrem Leben leisten oder tun können, was auch nur in etwa dem entspricht, was Gott für sie tut. Also sie brauchen sich gar nicht einzubilden, dass sie mit ihrem Leben sozusagen sich den Himmel verdienen können. Das wäre Quatsch. Also in diesem Sinn, nicht genug bedeutet, es gibt nichts, was sie leisten können, und das darf sie entspannen. Sie brauchen nicht zu leisten, um bei Gott angenommen zu werden. Überhaupt nicht. Es würde eh nicht reichen. Das ist hier ausgesagt. Und zum Zweiten, wir können gar nicht genug Gott schenken und uns verschenken an Gott, weil er sich komplett mit seinem ganzen Leben an uns verschenkt hat. Und auch in diesem Sinne, wir können Gott eigentlich, ja, also es ist für uns ein Ansporn, ein Anreiz. Wir können gar nicht genug einsetzen dafür, was Gott für uns getan hat. Jesus hat einmal, um zu erklären, wie dieser Zusammenhang ist oder wie wir für andere da sein können und wie das aussieht, die eigenen Fähigkeiten für Gott einzusetzen, hat Jesus eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die uns aufgeschrieben ist in Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 25. Hier steht jetzt mal nur die Stelle. Das bedeutet, es ist für Sie einfach ein Anreiz, Ihre Bibel aufzuschlagen oder jetzt gut zuzuhören. Ich werde diese Geschichte nicht vollständig vorlesen, sondern ich werde sie erzählen und dann jeweils wichtige Passagen zitieren. Jesus erzählt einmal von einem Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann, der einiges an Angestellten hatte und einiges auch an Besitz. Und er beschloss für einige Zeit, eine weite Reise zu machen. Und er vertraute seine Güter seinen Knechten an. Und Jesus erzählt exemplarisch von drei Knechten. Und dieser Geschäftsmann überlegt sich, meine Leute haben unterschiedliche Fähigkeiten. Die sind unterschiedlich belastbar. Und die sind einfach Menschen, ich sehe das, unterschiedlich in ihren Fähigkeiten. Und ich vertraue, je nach Fähigkeit, jedem etwas an. Und dann teilt er das so auf, dass er dem ersten 5 Zentner Silbergeld gibt, dem zweiten 3 Zentner Silbergeld, dem dritten 1 Zentner. Und nun ist er eine ganze Zeit lang unterwegs und seine Angestellten arbeiten nun mit diesem Geld. Und die Zuhörer, die Jesus hatte, als er diese Geschichte erzählt, die dachten natürlich genauso wie wir, nicht nur jetzt an Geldvermehrung, sondern dachten daran, ach so, er redet davon, dass Gott uns etwas anvertraut hat. Etwas anvertraut hat für unser Leben. Gemäß dem, was wir gut tragen können, was unseren Fähigkeiten, unserem Charakter entspricht. Und damit hat er uns beauftragt. Und nun ist es in dieser Geschichte Jesu so, dass zwei dieser Personen, nämlich die, die relativ viel erhalten haben, 5 und 3 Zentner Silbergeld, die wirtschaften mit diesem Geld. Und die arbeiten damit und es gelingt ihnen, während der Abwesenheitszeit ihres Herrn, diese Summe zu verdoppeln. Sie haben also sehr gut damit gearbeitet. Nur einer, der nämlich am wenigsten bekommen hat, der sagt sich, auf Nummer sicher gehen, ich vergrabe das Geld, da geht es wenigstens nicht verloren. Und nun kommt der Herr wieder, dieser Geschäftsmann wieder, und seine Angestellten kommen zu ihm, und zunächst kommen die beiden, die sehr gut gewirtschaftet haben, und dieser Geschäftsmann sagt zu diesen beiden Knechten genau dasselbe. Er sagt dasselbe Lob, also das hat jetzt nichts damit zu tun, sozusagen, dass er sagt, der eine hat ja absolut gesehen mehr erwirtschaftet, sondern er sagt exakt das Gleiche zu beiden. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Spätestens da klingelten den Zuhörern die Ohren. Sie dachten sich, ach so, hier ist auch etwas von Gottes Wirklichkeit angesprochen. Komm zum Freudenfest Gottes, komm zum Freudenfest des Herrn. Und dann kommt der dritte Angestellte. Und der dritte Angestellte sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Das war ein Sprichwort in der damaligen Zeit, was er hier zitiert. Und das bedeutete, dass jemand sein Geld angelegt hat für Zinsen. Ja? Man sammelt etwas ein, wo man selber nicht produktiv gewirtschaftet hat. So, wenn Sie Aktien haben zum Beispiel, dann können Sie letztlich auch nichts dafür, dass sich Ihr Geld vermehrt, wenn es das hoffentlich denn tut. Sondern das arbeitet für Sie. Und so ist das hier auch gemeint. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Deshalb hatte ich Angst, nämlich Angst davor, dieses Geld zu verlieren, und habe dein Geld vergraben. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm, du unzuverlässiger und fauler Diener. Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen können, und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm sein Teil weg. Und gebt es dem, der 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch das Letzte noch genommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dunkelheit draußen. Dort gibt es nur Jammern und Zähneknirschen. So dramatisch der Ausgang dieser Geschichte von Jesus. Der dritte Angestellte hat überhaupt nicht zur Zufriedenheit seines Geschäfts, dieses Herrn und Geschäftsmannes gearbeitet. Und die ersten Hörer hören das auch wieder aus dieser Perspektive. Gott hat uns etwas anvertraut. Und was haben wir damit getan? Mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und was bedeutet es, von Gott etwas anvertraut bekommen zu haben und es nicht einzusetzen, also sich dem zu verweigern, dieses auch für Gott und in seinem Interesse einzusetzen. Was den Hörern übrigens auch klar war, und das muss ihnen, denke ich, bei solchen Vergleichsgeschichten, die Jesus erzählt, immer klar sein. Gott vergleicht sich nicht von seinem Charakter her mit dieser Figur des Geschäftsmanns beispielsweise. Er sagt nicht, wenn dieser Geschäftsmann sagt, ja, du wusstest doch, dass ich ein harter Mann bin, dann sagt Jesus damit nicht, so ist Gott. Sondern er interessiert sich dafür, in diesem Bild dieser Angestellten des Geschäftsmannes, dafür, wie gehen Menschen mit dem um, was Gott ihnen in ihr Leben hineingelegt hat. Das ist der Fokus dieses Gleichnisses. Und damit zwei Hauptgedanken zu dieser Vergleichsgeschichte. Erstens, wer Gott misstraut, der kann ihm schwerlich dienen. Wer Gott misstraut, kann ihm schwerlich dienen. Das erste Misstrauen, was hier zum Ausdruck kommt, bei dem Menschen, der Gott nicht dienen kann, sondern seine Fähigkeiten vergräbt, ist der Gedanke, Gott meint es nicht gut mit mir. Gott meint es nicht gut mit mir. Das gibt es in vielen Varianten. Das gibt es so, dass ein Mensch sagt, ach, ich habe immer das Gefühl, Gott will bestimmt das für mich, was ich am furchtbarsten finde. In dieser Nuance gibt es das. Oder dass Menschen sagen, also ich weiß ja gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Hinterher irgendwie so was ganz Blödes oder Furchtbares, was ich dann irgendwie für Gott tun kann. Es gibt bei Menschen die Assoziationen, dass Gott so ein Tyrann ist, der sich seine Diener schafft. Und Menschen, die dann sagen, nee, ich bin aber keine Dienstmagd, kein Diener. Ich möchte lieber Häuptling sein als Indianer. Und so in diese Richtung gehen die Gedanken. Und vielleicht haben sie das bei sich auch schon entdeckt. Gott meint es vielleicht gar nicht gut mit mir. So dachte dieser Mann. So dachte dieser Angestellte. Der meint es nicht gut mit mir, mein Herr. Und bevor ich irgendwas riskiere, vergrabe ich lieber das, was mir anvertraut ist. Das zweite Misstrauensvotum, was Menschen Gott gegenüber aussprechen und was vielleicht auch dieser Mann hier im Hintergrund hat, ich könnte zu kurz kommen. Ich könnte zu kurz kommen. Es gibt so vieles, was mich beschäftigt. Es gibt viele Ziele, denen ich im Leben nachjage. Und ich habe wenig Freiraum für andere. Vielleicht entdecken Sie sich daran, dass Ihnen vielleicht nicht an der Tür Ihres Zimmers, aber an der Tür Ihres Herzens häufig das Schild anklebt, bitte nicht stören. Bitte komm mir nicht mit irgendwelchen unvorhergesehenen Ereignissen oder Bitten. Ich versuche, mein Leben am Laufen zu erhalten. Ich habe so viel zu tun. Bitte störe mich nicht dabei. Und Gott, du bekommst von mir zumindest den Sonntagvormittag und das ist aber bei weitem genug. Ich möchte nicht noch mehr eingespannt werden von dir. Sonst habe ich Sorge, dass ich selber zu kurz komme. Auch diesen Gedanken gibt es. Das gibt es übrigens auch in einem frommen Gewand. Man nennt das ja normalerweise Egoismus sowas. Es gibt Egoismus natürlich auch im frommen Gewand. Das heißt dann, was habe ich eigentlich davon, dass ich Christ bin? Das sieht dann so aus, ich bete, weil es mich beruhigt. Ich besuche den Gottesdienst, weil es mich aufbaut. Ich gehe in den Hauskreis, weil ich mich da wohlfühle. Verstehen Sie, das Schlimme, es ist nicht schlimm, wenn Sie das alles drei so empfinden oder denken. Aber wenn es sich darin erschöpft, dann wird es schwierig. Dann ist es eigentlich ein fromm verbrämter Egoismus, den Sie da leben. Und das letzte Misstrauensvotum, was mir hier auffällt, andere können es besser. Der Mann, der hier seinem Herrn nicht glaubt, dass das irgendwie für was Gutes sein kann, dass er da ein Risiko eingeht oder etwas erwirtschaftet, der hat ja dummerweise nun weniger bekommen als die anderen. Und darum ist das vielleicht auch eine Sache, die wir am häufigsten erleben, wenn wir den Eindruck haben, in bestimmten Belangen seien wir selbst am wenigsten ausgestattet und beschenkt. Menschen, die immer den Eindruck haben, dass sie ein bisschen zu kurz gekommen sind bei Gott, als er Talente und Fähigkeiten und Gaben austeilte. Die sagen dann, ja, ich würde gerne mitarbeiten in der Gemeinde, aber die anderen machen das so gut. Die machen das so toll. Und also ich würde mich da ja nur blamieren. Mich braucht da wahrscheinlich keiner. Und außerdem, es sind doch schon so viele, die da mitarbeiten. Da wird es doch auf mich jetzt wirklich nicht ankommen, der ich ohnehin jetzt nicht so herausragende Begabungen habe. Und wir merken, wie Jesus diese Vergleichsgeschichte erzählt, ganz bewusst. Der Mann, der ein Zentner Silbergeld bekommen hat, auch das hat nichts mit Geringschätzung zu tun von Seiten des Geschäftsmannes, sondern er hat jedem anvertraut, was er in seinen Verantwortungsspielraum geben wollte. Und so sind natürlich Fähigkeiten, Begabungen unterschiedlich verteilt. Aber wer sozusagen sich anfängt zu vergleichen mit anderen, und dann wird er immer jemand finden, der es natürlich besser kann als wir. Wir sind wahrscheinlich in keinem einzigen, selbst in den Begabungen, wo sie am allerstärksten sind sie nicht der Star. Sie sind nicht der Star. Und damit müssen wir umgehen lernen, dass Gott uns etwas anvertraut und uns nicht alle sofort auf das Podest stellt und da klebt eine große Eins dran, das kann niemand auf der Welt besser als ich. Und trotzdem sagt Gott, das, was du anvertraut bekommen hast von mir, das setze ein. Und hör auf, dich zu vergleichen mit anderen. Was passiert, wenn wir Gott dienen? Der zweite Gedanke zu dieser Vergleichsgeschichte, der dritte im Gesamten. Was passiert, wenn wir Gott dienen? Zum einen wird deutlich in dieser Vergleichsgeschichte Jesu, dass wir Gottes Willen erfüllen, wenn wir Gott anfangen zu dienen. Wir erfüllen Gottes Willen. Gut gemacht, sagt dieser Herr. Du bist ein zuverlässiger und treuer Diener. Super. Der Geschäftsmann hier freut sich darüber, dass hier sein Angestellter das getan hat, was er vorgesehen hatte, was getan werden sollte. Und so ist es so, dass sie ganz schlicht, wenn sie ihre Begabung und ihre Fähigkeiten einsetzen zum Wohl Gottes und zum Wohl der Menschen, dass sie Gottes Willen erfüllen, ganz schlicht. Dass sie etwas tun, wofür Gott sie kreiert hat, wofür Gott sie gemacht hat. Und darüber freut sich Gott. Und sie erfüllen seinen Willen. Wenn Jesus sagt, das größte Gebot ist, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie uns selbst, wie geht das, den Nächsten zu lieben wie uns selbst? Wir hatten das schon verschiedentlich angesprochen, dass hier nicht ein schönes Sympathiegefühl gemeint ist, sondern dass hier die Tatkraft eines Menschen gefragt ist, der sich verschenkt an andere, der sich gibt dafür, anderen Gutes zu tun. Was passiert noch, wenn wir Gott dienen? Der zweite Gedanke dazu. Was passiert? Wir werden Christus ähnlicher. Wir werden Christus ähnlicher. Wir sehen hier, dass der Herr sagt, wenn du dich in Kleinem zuverlässig erweist, dann kann ich dich auch über Großes setzen. Du hast im Detail, in dem Kleinen Treue bewiesen und darum vertraue ich dir Größeres an. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur ein Geschäftsprinzip hier ist, sondern auch ein Prinzip des Reiches Gottes. Und dass es sich nicht nur auf die Ewigkeit bezieht, sondern auch auf das Hier und Jetzt. Dass Gott sich freut, wenn ein Mensch sich im Kleinen treu erweist, das heißt im Kleinen anfängt Gott zu dienen und dass Gott ihm Größeres anvertrauen kann. Und dass Gott sich freut, wenn er uns Großes anvertrauen kann. Und dass wir, während wir uns einsetzen für ihn, dass wir ihm ähnlich werden. Während wir Menschen unsere Liebe zeigen, unsere Freundlichkeit zeigen, werden wir Christus ähnlicher. Eine chinesische Gemeinde sagt zur Gemeindeaufnahme eines neuen Mitgliedes jeweils Folgendes: Jesus hat jetzt ein paar neue Augen, um damit zu sehen, neue Ohren, um damit zu hören, neue Hände, um damit zu helfen und ein neues Herz, um damit zu lieben. Und damit beschreiben sie, dass ein Mensch, der sich für Christus einsetzt und seinen Willen tut, natürlich ihm ähnlicher wird. Das ist ein natürlicher Prozess, dass ein Mensch, der seine ureigensten, von Gott geschenkten Begabungen in Gottes Reich einsetzt, dass er gar nicht anders kann, als Christus darin ähnlich zu sein und zu werden. Und deshalb war konkrete Liebe nicht nur Sympathiebezeugung, sondern konkrete Liebe das Markenzeichen der ersten Christen. Das erregte Aufsehen, dass Frauen ernst genommen wurden, dass Witwen und Waisen versorgt wurden. Und das brachte die Umgebung zum Nachdenken. Es war ein deutliches Signal, ein deutliches Zeugnis in der griechischen und römischen Kultur, was es bedeutet, wenn Menschen ihre Begabung für Christus einsetzen. Sie werden Christusähnlicher. Der dritte Gedanke: Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Jesus sagt, du hast dich im Kleinen treu erwiesen. Das war dein Auftrag. Du hast mit deinem Leben und mit den Fähigkeiten, die in dein Leben hineingelegt sind, hast du eine Beauftragung von Gott erhalten, dies einzusetzen in seinem Reich. Das ist sein Auftrag. Das ist sein Wunsch für dein Leben. Und darum nimmst du, wo immer du deine eigenen Begabungen und Fähigkeiten im Reich Gottes einsetzt, nimmst du die Verantwortung wahr, die dir aufgetragen ist von Gott. Und deshalb, als Jesus an anderer Stelle darüber spricht, wie wird das am Ende der Zeit sein? Wonach wird Jesus fragen, wenn er uns im Himmel willkommen heißt? Dann heißt das nicht, wie oft hast du gebetet, wie viele Bibelstellen weißt du auswendig, wie viele Glaubenskonferenzen hast du besucht, sondern was ihr einem meiner geringsten Brüder oder meiner geringsten Schwester getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist ein Verantwortung wahrnehmen, was wir tun, wenn wir Gott dienen mit unseren Begabungen und Fähigkeiten. Und das vierte, wir erfahren Freude und Erfüllung. Wir erfahren Freude und Erfüllung. Wenn wir die drei Leute jetzt mal kurz hier interviewen könnten und würden sie fragen danach, wie ist das so gewesen, dann würden mit Sicherheit die ersten beiden Angestellten sagen, ja, das irgendwie, also natürlich war das ein Risiko und wir hatten manchmal auch Sorge, wie geht das aus, und es war auch Arbeit, aber es hat Freude gemacht. Es war schön. Es war schön, etwas einsetzen zu können und zu merken, dass es Frucht trägt, dass sich dadurch etwas bewegen lässt. Das war super. Es war schön. Und wenn wir den letzten interviewen würden, der würde sagen, ja, es geht halt so weiter. Boah, nichts Besonderes, nichts Bemerkenswertes passiert. Und deshalb ist das so, dass schon die Erfüllung des Willen Gottes, dass sich für Gott einsetzen, schon ein Vergnügen ist. Nicht nur, klar, nicht nur. Es gibt wahrscheinlich nichts im Leben, was ausschließlich in Vergnügen besteht. Aber wo Glück hinzukommt zu einem sinnvollen Leben, zu einem sinnvoll angestrebten Ziel, zu einer großen Anstrengung, die ich auf ein bewusst gesetztes und sinnvolles Ziel hin anlege. Da kommt Glück hinzu, die Freude hinzu daran. Und dann legt Gott sogar noch eins drauf. Der Geschäftsmann sagt zu seinen Angestellten, komm hinein zum Freudenfest deines Herrn. Komm hinein zum Freudenfest deines Herrn. Du hast dein Leben eingesetzt, um mir zu dienen. Das war eins der Lebensziele, die ich dir gesetzt habe. Ich freue mich darüber. Und nicht, dass du damit dir den Himmel verdient hättest, aber dein Leben hat seine Balance und seine Ausrichtung in Jesus Christus bekommen. Und nun freue ich mich über dich und über das, was du mit meiner Kraft tun konntest. Zuletzt, wie können wir Gott dienen? Wie können wir Gott dienen? Wir haben vorhin bei diesen Puzzleteilen schon einmal diesen Bibelvers aus dem 1. Petrusbrief gehört. 1. Petrus 4, Vers 10. Ein jeder diene mit der Gabe, mit der Fähigkeit, die er empfangen hat. Und wenn wir danach fragen, was bedeutet das, nach den gemäß der eigenen Fähigkeiten und Begabungen Gott zu dienen, dann heißt das ganz sicher, dass wir die Frage stellen, was hat Gott denn in mein Leben hineingelegt? Was für Neigungen hat er da hineingelegt? Also wofür schlägt mein Herz? Was mache ich gerne? Was begeistert mich? Für welche Fragestellung interessiere ich mich? Wofür setze ich mich ein und freue mich daran, an solchen Dingen arbeiten zu können? Das ist meine Neigung. Das ist ein Bestandteil dessen, was Gott in sie hineingelegt hat. Der zweite Bestandteil, das sind die Begabungen, die Fähigkeiten. Da sind sowohl geistliche Gaben gemeint, die der Heilige Geist schenkt, als auch natürliche Begabungen, die Gott ihnen geschenkt hat. Und oft verquickt sich das miteinander und vermischt sich miteinander. Und zum dritten ist das auch ihr Persönlichkeitsstil. Der spielt auch eine Rolle. Welche Persönlichkeit hat Gott ihnen gegeben? Es spielt eine Rolle, ob sie gerne mit Menschen zusammenarbeiten und dadurch Motivation und neue Kraft erhalten, dass sie viel mit anderen Menschen in einem Team zusammenarbeiten, oder ob sie viel Kraft dadurch gewinnen, dass sie alleine und sehr zielstrebig arbeiten dürfen. Das ist ein Unterschied. Und diese drei Aspekte kommen zusammen: Neigung, Gabung, Begabung und Persönlichkeitsstil. Und das macht sie aus in ihren Fähigkeiten. Und macht sie auch aus im Blick darauf, wozu Gott sie haben möchte, wozu Gott sie beauftragt. Und insofern bleibt als letzte Fragestellung, auch gemäß des Puzzleteils, was Sie als Erinnerung dabei haben: Haben Sie sich je gefragt, warum Gott Sie in diese Gemeinde geführt hat? Oder wenn Sie in einer anderen Gemeinde Ihr Zuhause haben, haben Sie sich je gefragt, warum Sie in jener Gemeinde sind und warum Gott sie dahin geführt hat? Weil diese Gemeinde dich braucht, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Begabungen, mit deinem ganz spezifischen Sein als Mensch, wie du, was du kannst und was du einsetzen kannst. Mit deinen Kontakten, deinen Beziehungen, deinen Hobbys, deinen Interessen. Amen.